Also es gibt einfach eine extrem hohe Anzahl an Wildfängen und das sehen wir auch, wenn wir Beschlagnahmungen haben, dann kann man sich das wirklich wie eine Holzkiste vorstellen und da liegen 10 Affenbabys drin. Die Wahrheit ist aber auch, dass im Schnitt 9 von 10 sterben. Was machen wir mit Tieren, die uns so ähnlich sind, die so empfindsam sind, die so emotional auch sind, die ein Recht auf Leben haben und die zu tausendfach jeden Tag durch die verschiedensten Einflüsse getötet oder versterben. Der für mich mit berührendste Moment meines Lebens ist oder war für mich, als das erste Mal ein Affe meine Hand gegriffen hat, weil die haben Hände wie wir, die Mimik ist wie die von uns und das war so eine enge Verbindung. Die Paviane haben sogar die gleichen Fingerabdruckstruktur schon.
Hallo meine Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für Entwicklung, neue Perspektiven und ein Leben, das du wirklich liebst. Unsere heutige Podcast-Reise führt uns nach Afrika. Denn unser Gast Michi Schreiber zog direkt nach dem Abitur als freiwillige Helferin nach Südafrika und entdeckte dort ihre Leidenschaft für Affen. Insbesondere für Paviane. Die Zeit dort hat ihr Leben verändert. Zusammen mit ihrem Mann baut sie gerade ihre eigene Hilfsorganisation für Tiere auf. Michi unterstützt Menschen dabei, wieder in Verbindung mit der Natur, den Tieren und vor allem sich selbst zu kommen und bietet aus diesem Grund unter anderem auch freiwillige Arbeitsreisen in Südafrika an. Durch den Kontakt mit Tieren hat sie auch sehr viel über sich selbst herausgefunden. Denn sie sagt, mit Affen zusammen zu leben, sei die beste Persönlichkeitsentwicklung. Warum sie das sagt und mehr über ihre Geschichte erfährst du in dieser Episode. Schnall dich an, lehn dich zurück. Ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Michi Schreiber.
Hi!
Was trinkst du da Schönes? Was ist da drin? Tee, Kaffee, Wasser, doch was ganz anderes?
Das ist mein wunderschöner Eiskönigin-Becher mit Früchtetee.
Früchtetee, ja, ich liebe guten Tee. Ich bin jetzt auf Grüntee heiß geworden, also schon ein bisschen länger, so ungefähr 8-9 Monate. Da habe ich die verschiedenen Qualitäten von Grüntee angefangen zu erforschen. Ja. Und ich finde, es macht mir richtig viel Freude. Ich war früher ein Kaffeetrinker, aber habe gemerkt, dass zu viel Kaffee oder einfach auch nur schon ein Glas Kaffee ein bisschen Stress in mir auslöst. So, ich bin da sehr sensibel. Und darum habe ich, obwohl ich es mag, damit aufgehört. Ja.
Ja, ich versuche es zu ersetzen. Ich habe tatsächlich, muss ich jetzt gestehen, eine Tasse Kaffee und einen Tee neben dem Laptop stehen. Aber auf jede Tasse Kaffee einen halben Liter Tee, dann ist mein Magen ganz gut ausgeglichen.
Ja, nice. Bist du gerade in Afrika unterwegs? Ich sehe da im Hintergrund ein Fenster, aber ich kann nicht so richtig erkennen. Ist es jetzt in Afrika oder bist du jetzt in Deutschland? Du pendelst ja hin und her, hast mir gerade vorhin gesagt.
Genau, ich bin gerade in Deutschland, in Westdeutschland, so 1,5 Stunden von Köln entfernt an der luxemburgischen Grenze. Und ich habe sowohl eine Wohnung in Deutschland, wo ich mit meinem Mann lebe, aber die Wintermonate bin ich ja, wie wir schon besprochen haben, immer in Südafrika vor Ort im Tierschutz aktiv.
Südafrika, auch ein ganz schöner Platz. Ich finde das einer der schönsten Plätze. Ich habe tatsächlich 2017 mit 18 mit dem Gedanken gespielt, mit meiner Frau damals nach Südafrika zu gehen und dort was zu holen, zumindest. Ja, jetzt nicht vielleicht 365 Tage, aber zumindest, wenn hier Winter ist, dass wir dann dort wohnen. Das war die Idee. Aber haben uns dagegen entschieden. Aber kann ja noch werden.
Was nicht ist, kann noch werden. Dann wären wir in so 5 Jahren vielleicht Nachbarn, je nach Region.
Ja, weil ich habe gesehen, ihr baut dort ja auch gerade eure eigene Lodge, kann man das sagen, oder euer eigener, wie sagt man dem?
Tier? Auffangstation.
Auffangstation, ja. Ist das, genau. Also es ist ja aber auch so eine Lodge, kann man auch sagen, Lodge, oder Auffangsstation. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht es dort aus? Was macht ihr dort? Ja.
Im Prinzip ist es gerade ein leeres Grundstück, so sieht es da aus. Was da aber entstehen wird, ist eine Auffangstation für Wildtiere. Ich habe schon gesagt, ich bin Tierschützerin und zwar mit Fokus auf Affen und kleinere Wildtierarten. Und wir möchten im Westkap, das ist so die Region rund um Kapstadt, also Kapstadt und 4 Stunden, 5 Stunden davon entfernt, eine Auffangstation aufbauen für eben Erdmännchen, Mangusten, Stachelschweine, kleinere Antilopenarten und Primaten. Und der Teil, der vielleicht so ein bisschen einer Lodge ähneln kann oder könnte oder würde, ist der, dass wir vor Ort ein Freiwilligenprojekt aufbauen möchten. Das heißt, dass es auch ehrenamtliche Helfer geben wird, die halt vor Ort schlafen und wohnen können und das Projekt aber dann unterstützen und mit am Laufen halten. Aber primär Auffangstation, also primär ein Zuhause für Wildtiere, die in Not geraten sind und die wir aufpäppeln und wieder auswildern.
Okay, wow, ich stelle mir das als ein riesiges Projekt vor. Das heißt, ihr habt schon aus dem Grundstück euch geholt und jetzt geht es darum, diese Aufgangs- oder Auffangsstation jetzt dort aufzubauen. Habe ich das richtig verstanden? Grundstück ist da und jetzt seid ihr mitten im Prozess.
Grundstück ist in Aussicht. Was man halt bedenken muss, ist, dass man super, super viele Genehmigungen hat. Also bevor wir ein Grundstück fest kaufen, wir sind jetzt gerade so 90% Loading, aber wir werden ein leeres Grundstück kaufen, keins, was schon bebaut ist, wo schon eine Lodge ist, das wäre zu teuer. Und wir sind jetzt in den letzten Genehmigungen, weil wir müssen natürlich Anträge stellen, dürfen wir da die Tiere halten, dürfen wir alles so bauen, wie wir es möchten, dürfen wir die Arten halten, die wir wollen. Das heißt, wenn ein Grundstück für uns vom Optischen und von der Vegetation, von der Größe und Lage passt, dann gehen wir bei 5 verschiedenen Ämtern durch Genehmigungsprozesse. Wir sind jetzt bei den ersten Ämtern durch, warten jetzt aber noch auf die letzten beiden Genehmigungen, ob das wirklich klappt. Und das ist tatsächlich so, dass man das gar nicht so selbstverständlich sieht, dass es klappt, weil wir hatten schon mal ein Grundstück, was ganz gut war und da ist dann irgendwie in Genehmigung 3 gescheitert. Deswegen da super gerne Daumen drücken. Wenn es jetzt aber passt in den nächsten 2-3 Wochen, dann werden wir jetzt tatsächlich dieses Grundstück erwerben über den Verein, zum Teil privat. Es wird dann gesplittet und dann werden wir auch langfristig da wohnen und eben auf dem anderen Teil das Auffangprojekt aufbauen.
Das klingt mega spannend und ich würde gerne da nochmal reingehen, aber bevor wir da reingehen, interessiert mich natürlich, was hat dich damals nach Südafrika hingezogen? Du hast ja Abitur gemacht und so viel ich gesehen habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe für die Vorbereitung, nach der Abitur bist du direkt nach Südafrika als freiwillige Helferin. Das ist auch jetzt nicht so etwas, was jeder macht, oder? Wie kam es dazu? Und hattest du dabei auch Zweifel und Ängste? Weil, wie gesagt, das macht ja nicht jeder, einfach mal so direkt nach Afrika zu gehen. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Also der Gedanke kam tatsächlich spontan. Ich wusste irgendwie, dass ich gerne nach dem Abi reisen möchte, wie, glaube ich, viele andere in meinem Jahrgang auch. Ich habe 2015 Abitur gemacht, das heißt, das war jetzt nicht so, dass Reisen super ungewöhnlich war, aber zu meiner Zeit war einfach Work and Travel das, was angesagt war. Also super viele sind nach Australien gegangen. Ich habe dann irgendwie gedacht, ach nee, wenn alle nach Australien gehen, will ich vielleicht woanders hin. Und bin über Zufall auf das Thema Freiwilligenarbeit gekommen. Also wirklich Zufall. Ich weiß nicht, ob du den Mann kennst, Steve Irwin, Crocodile Hunter. Das war in Australien.
Ja, klar, Legende.
Ich habe den geliebt. Ich wollte ihn heiraten als Kind.
Der ist gestorben, gell? Ein Rochen hat ihn irgendwie dann getötet. Ja, krass.
2006 gestorben. Ich habe jemand anderen gefunden zum Heiraten. Aber der Traum für irgendwie der ist geblieben. Und tatsächlich habe ich einfach dann damals von Facebook eine Werbeanzeige eingeplant bekommen. Ich habe auf YouTube Crocodile Hunter geguckt, die Serien von ihm, nochmal nachgeschaut. Und dann kam Facebook-Algorithmus, da scheint sich jemand für Tiere zu interessieren, hat mir eine Werbeanzeige für das Thema Freiwilligenarbeit im Wildtierschutz eingeblendet.
Facebook sei Dank. Siehst du, also nicht nur Schattenseiten.
Nee, gar nicht. Und so bin ich auf das Thema tatsächlich gekommen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, das will ich machen, weil ich wollte schon immer was mit Wildtieren machen. Ich habe mich auch gerne sozial engagiert, damals auch Kinder, zum Beispiel Kindertanzgruppen ehrenamtlich trainiert, auf ehrenamtlich Nachhilfe gegeben. Also ich hatte eine soziale Ader, ein großes Herz für Tiere und wusste dann, das will ich machen. Es war aber natürlich so, dass diese Reise echt teuer war und meine Eltern das ziemlich blöd fanden. Also die waren überhaupt nicht dafür, dass ich das mache. Aber ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe zu arbeiten. Also ich habe ab meinem 13. Lebensjahr immer im Sommer gearbeitet und den Mahn, das ist wie ein Schwimmbetrieb, da habe ich dann Boote verliehen oder den Kiosk betrieben oder an der Kasse die Leute reingelassen und habe halt ganz, ganz viel gemacht, weil ich eigentlich ein Auto wollte. Ich habe immer gedacht, ich wohne auf dem Land, wird bei euch in der Schweiz auch so sein, je nachdem, wo man in der Schweiz wohnt. kommt man relativ schlecht vielleicht von A nach B und die Busse fahren irgendwie auch nur einmal am Tag und so ist es
nicht,
in der Eifel.
Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also, nicht? Weil, also hier, nee, die Schweiz ist bekannt dafür, dass hier kommst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, kommst du in jedes kleinste Tal, in jedes kleinstes Dorf von A bis Z überall und richtig gute Verbindungen, keine Verspätungen und mehrmals am Tag auch und ja.
Okay. Stell dir die Eifel einfach ganz anders vor, dass es da einen Schulbus
gibt, der kommt
morgens um 8 und mittags um 2. Und wenn du 18 bist und auf Party willst, gehst du zu Fuß, auch wenn das Dorf 10 Kilometer entfernt ist.
Ja,
deswegen
das ist
wusste
nicht
ich
geil.
Immer, ich will ein Auto haben. Sobald ich 18 bin, will ich ein Auto haben. Und dementsprechend hatte ich halt Geld gespart. Dann beiße ich noch dann saß ich an meinem Laptop und sagte so, Abenteuer oder Auto, Abenteuer oder Auto, Abenteuer oder Auto. Und ich habe mich dann fürs Abenteuer entschieden, die Reise gebucht und bin dann für 6 Wochen nach Südafrika und dachte eigentlich, es ist ein einmaliges Abenteuer, aber diese Begegnung mit den Tieren, ich war ja dann in einer Auffangstation für Primaten, für Affen, wurde dann Ziehmama von einem kleinen Affenbaby, habe mein Herz einfach an die Tiere verloren, aber auch die Notwendigkeit gesehen. Dann habe ich meinen Rückflug sausen lassen, bin mehrere Monate vor Ort geblieben und wusste so, okay, das ist das, was zu mir gehört. Ich habe noch nie so eine Passion für irgendwas verspürt und da kam der Drang und der Gedanke eigentlich her, das Ganze zu machen.
Wow. Ja, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Tansania war mit meiner Liebsten. Die Tiere dort, abartig, also das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, diese Tiere in dieser Wildnis zu sehen und diese Vielfalt, diese Artenvielfalt auch. Unglaublich schön, ja. Dass ich in die Affen verliebt. Was für Affen waren das?
Paviane.
Also Paviane?
Die mit dem roten Po, aber die sind ultra toll. Also in Südafrika haben wir 5 Arten. Wir haben ja 2 Buschbabyarten, Mangos, Meerkatzen und Paviane. Und als ich auf da ankam, dachte ich, boah, nee, ich finde die kleinen Meerkatzen total süß. Aber Paviane sind so richtig charakterstarke, aufgedrehte Primatenarten. Und mir gefällt es einfach, dass die sehr frech, sehr wild sind und ganz, ganz starken Charakter. Was bedeuten kann, dass sie dich mega mögen oder dass sie dich gar nicht leiden können. Aber ja, das ist irgendwie, passt zu meinem Gemüt. Ich glaube, ich bin auch charakterstark, ein bisschen frech und aufgedreht.
Ja, spannend. Ich finde Affen auch interessant. Interessante Tiere. Ich habe mal in Uganda haben wir Gorillas besucht. Berggorillas. Und das war eine meiner krassesten Begegnungen. Also allgemein, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe viele interessante Menschen getroffen, interessante Erlebnisse gemacht. Aber diese Begegnung mit diesem Silberrücken, der mit seiner Familie da war, mitten im Dschungel, das war ein sehr spezieller Moment, als wir uns in die Augen geschaut haben. Ganz ein spezieller Moment für mich. Wow, ja, total. du sagst, du warst dort und hast dann für dich auch die Notwendigkeit erkennen können. Wie hast du das festgestellt? Wie können wir uns das hier vorstellen?
Im Prinzip gibt es einfach eine Vielzahl an Dingen, die mir gar nicht bewusst waren, die die Affen, die Primaten bedrohen. Also wenn ich irgendwie an Artenschutz denke, habe ich irgendwie an den WWF-Panda gedacht und an Elefanten. Also irgendwie sehr große Tiere, die mir so direkt in den Kopf kommen. Aber so an Affenarten nicht primär, vielleicht noch an Gorilla oder Orang-Utan, aber an die restlichen 513 Arten, die waren irgendwie in meinem Kopf gar nicht präsent. Und gleichzeitig gibt es wirklich viele Dinge, die Tiere bedrohen. Und das hat man halt vor Ort gesehen. Eins ist natürlich Lebensraumverlust oder die Lebensraumfragmentierung. Also es werden immer mehr Lebensräume zerstört oder verkleinert für die Landwirtschaft oder Rohstoffgewinnung oder auch Straßen gebaut, um besser von A nach B zu kommen. Und das führt halt dazu, dass wir extremst viele verletzte Tiere haben. Das heißt, Tiere, die angefahren werden, Tiere, die Verbrennungen von Rodungen davontragen und vieles mehr. Das war also ein großer Punkt, der mir einfach gar nicht so bewusst war. Der zweite war der illegale Handel. Also es wird mit nichts so viel gehandelt wie mit Wildtieren und Drogen. Drogen ist Nummer 1, Wildtiere sind 2 und Affen sind ganz, ganz oben in der Handelliste vom illegalen Handel. Also wenn man sich anschaut, welche Tiere werden beschlagnahmt, sind die ganz oben mit dabei. Und man kann das auch mal auf Instagram gucken, wenn man den Hashtag Monkey eingibt, sind 90% der Illhalte Haustierhaltung. Also Menschen, die Affen illegal oder auch legal, je nach Land, als Haustier halten.
Menschen, die Affen halten?
Ja.
Krass. Und das, okay, wer kauft einen Affe?
Keine Ahnung, frag mich nicht. Sehr, sehr viele Menschen tatsächlich. Und die meisten Tiere sind einfach Wildfänge. Also es gibt einfach eine extrem hohe Anzahl an Wildfängen. Und das sehen wir auch, wenn wir Beschlagnahmungen haben. Dann kann man sich das wirklich wie eine Holzkiste vorstellen. Und da liegen 10 Affenbabys drin. Die Wahrheit ist aber auch, dass im Schnitt 9 von 10 sterben. Also wir haben dann beschlagnahmte Kisten, du machst sie auf und du hast extrem viele tote Tiere. Aber auf jedes Affenbaby geht ja auch eine Affenmama, die geschossen wurde. Und dann wurde mir auf einmal bewusst, krass, auch der Social-Media-Konsum, was like ich, was teile ich? Like ich Affen und Wildtiere in Kleidung? Teile ich das weiter? Kommentiere ich das? Das hat einen totalen Impact, weil Reichweite heute natürlich Geld ist. Wer viel Reichweite hat, der kann mit dieser Reichweite auch Geld machen. Also sie monetarisieren. Und da war so, oh mein Gott, ich hätte irgendwie nie gedacht. Und selbst in Deutschland, ich weiß jetzt, die Regeln der Schweiz kenne ich nicht, aber es gibt in Deutschland Arten, also Affenarten, die du als Haustier halten kannst, nach wie vor 2024, und wir können immer noch Affen als Haustier halten. Übrigens auch Tiger. In Deutschland kannst du einen Tiger als Haustier halten.
Tiger, wer kauft einen Tiger?
Also, okay. Also
Mike Tyson hat sich mal in Las Vegas ein paar Tiger geholt, glaube ich. Ja, habe ich so ein Bild im Kopf. In seinem Garten. Ja. Auch krass.
Und das sind Dinge, die sind irgendwie unvorstellbar gefühlt für uns, weil wir vielleicht weit weg sind, aber die sind präsent. Das andere ist Essen. Also Primatenaffen sind das meistgegessene Tier auf dem afrikanischen Kontinent. Die werden öfter gegessen als Impala-Arten. Und das führt zu Krankheitsübertragungen. Also HIV kommt von Primaten, war vorher ein SIV-Virus. Und auf einmal dachte ich, meine Güte, es gibt ja so viele Dinge, die sind mir alle irgendwie nicht bekannt. Die waren mir alle nicht bewusst. Mensch-Tier-Konflikte natürlich, wenn die auf Felder gehen oder in Häuser gehen. Und auch der Tourismus. Es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, dass man irgendwo auf dem Markt steht, jemanden Affen an der Kette hat und Fotos hat. Und auf einmal dachte ich, krass, das sind so viele Arten oder so viele Faktoren, die Tiere bedrohen. Plus, wenn wir uns die Zahlen ansehen, haben über 70% der Tiere einen wirklich drastisch sinkenden Bestand, dass ich so dachte, oh mein Gott, wie können wir das nur mit diesen Tieren machen? Weil die sind so menschlich, also von der Mimik, von der Gestik her, der für mich mitberührendste Moment meines Lebens ist oder war für mich, als das erste Mal ein Affe meine Hand gegriffen hat, weil die haben Hände wie wir, die Mimik ist wie die von uns. Und das war so eine enge Verbindung. Die Paviane haben sogar die gleichen Fingerabdruckstruktur schon wie wir. Und auf einmal dachte ich mir, scheiße, was machen wir da eigentlich? Also was machen wir mit Tieren, die uns so ähnlich sind, die so empfindsam sind, die so emotional auch sind, die ein Recht auf Leben haben und die zu tausendfach jeden Tag durch die verschiedensten Einflüsse getötet oder versterben. Und dann dachte ich, okay, ich will irgendwas machen, habe aber zuerst tatsächlich nur mit einem Blog angefangen. Also nach meinen 4 Monaten in Südafrika ist es nicht so gewesen, dass ich so direkt dachte, cool, ich mache da jetzt irgendwas draus und ich gründe einen Verein. Es war eher so, dass ich dachte, ich schreibe mal einen Blog zur Aufklärung. Und den habe ich tatsächlich auch 4 Jahre geschrieben und habe da immer mal wieder Beiträge veröffentlicht. Und ich hatte 20 aktive Leser oder so. Also es war jetzt mal nicht die Welt, dass man so sagen kann, ach cool, hast ja voll den Erfolg mit, aber es hat mir einfach Spaß gemacht und es war für mich eine ganz, ganz wunderbare Übung zu lernen, wie kann ich das Thema an Menschen weitergeben, was interessiert Menschen und vor allen Dingen, welche Geschichten berühren sie. Und vor 4 Jahren war es dann aber so in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, mir reicht es nicht. Also ich möchte wirklich zu 100% dafür losgehen. Ich möchte nicht wie die letzten 6 Jahre davor 2 Monate im Jahr in Südafrika sein und 10 Monate hier in Deutschland was komplett anderes machen und einen Blogbeitrag pro Woche veröffentlichen. Ich möchte was bewegen. Und mein Hauptgrund aber, das nicht zu tun, war immer mein Sicherheitsgedanke, weil ich immer so dachte, das ist nicht sicher, damit kann man kein Geld verdienen, da kannst du dir nichts aufbauen und irgendwovon musst du leben. Aber vor 4 Jahren ist in meinem Leben so viel eingebrochen, von dem ich mir gedacht habe, das mache ich, damit ich sicher bin. Also ich habe Lehramt studiert, das habe ich gemacht, damit ich sicher bin. Ich habe mich auch viel, sage ich mal, von meinen Eltern irgendwie leiten lassen in verschiedene Richtungen. Und habe dann aber vor 4 Jahren gemerkt, das passt für mich nicht, das macht mich unglücklich, es geht mir nicht gut damit. Und im Endeffekt gibt es gar keine Sicherheit, sodass ich gesagt habe, dann gründe ich jetzt ein Verein und schreibe mal ein Buch und mache auch noch einen Podcast und eröffne meinen Instagram-Channel und guck mal, ob es irgendwelche Leute gibt, die es cool finden. So kam es.
Okay, ja, und dann dein erstes Buch, was du geschrieben hast, das war dann auch ein voller Erfolg, ist ein Spiegel-Bestseller geworden, gell?
Ja.
Hast du damit gerechnet, dass du mit deinem ersten Buch direkt so einen großen Erfolg erzielst?
Es gab eine Stimme in mir, die gesagt hat, hey Michi, das ist so eine schöne Geschichte, natürlich bewegt und begeistert die Leute, aber es war natürlich auch eine große Unsicherheit. Ich habe mir das gewünscht und ich habe mir damals auch im Buchladen von einem anderen Buch den Bestseller-Aufkleber abgezogen und einfach auf mein Buch geklebt und dachte so, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. aber ich war nicht davon überzeugt oder so. Ich habe mir das natürlich gewünscht und ich weiß oder ich wusste irgendwo auch, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Es ist ja die Geschichte von mir und Barney, dass ich ihn gerettet habe, dass ich ihn auch wieder in die Wildnis entlassen habe. Also die Geschichte von meinem ersten Affenkind, wie ich es aufgezogen und ausgewildert habe.
Es ist ja auf dem Foto, auf dem Buch. Ne? Also das Buch heißt Unbändig.
Genau,
auf dem Cover. Nicht nur einen Affen auswilderte, sondern auch mich selbst. Ja, da will ich auch noch dann darauf eingehen. Nicht nur den Affen ausgewildert, sondern dich selbst, da können wir später drauf eingehen. Aber der Affe sieht man auf jeden Fall da auf dem Buchcover.
Genau, das ist aber Pixie, weil als ich bei Barney war 2015, da hatte man irgendwie noch relativ ungute Kameras, aber im Innenteil sind viele Bilder von Barney drin. Aber das Mädel, das Pavian-Mädchen auf dem Cover ist tatsächlich Pixie geworden, weil das Foto eine bessere Qualität hatte.
Das weiß niemand, außer wir jetzt.
Ach, jetzt ist auch so, auch auf den Reisen, sage ich mal, guck mal, das Pixie ist Covergirl von Unbändig, die ist so hübsch. Ja, deswegen, ich weiß nicht, gerechnet nicht, aber irgendwo habe ich es mir gewünscht und man merkt eigentlich auch, dass viele Menschen ja ein Herz für Tiere haben. Also ich glaube, wenn wir auch anfangen, Tierschutz wieder neu zu denken und anstatt Menschen die ganze Zeit belehren zu wollen, Geschichten zu erzählen, die sie inspirieren und die Empathie in Menschen fördern, dass wir Tier- und Artenschutz auf eine ganz andere Art und Weise leben und verbreiten können und dann hoffentlich auch einen größeren positiven Impact haben. Deswegen nicht damit gerechnet, aber gehofft, dass das Buch auf jeden Fall viele Menschen erreicht.
Hm. Ja, du hast ja angesprochen, dass den Tieren dort in Afrika der Lebensraum genommen wird und dass mit diesen Tieren gehandelt wird. Ich meine, das ist ultra schrecklich. Aber auch sonst, was wir mit anderen Tieren machen, die wir halten und dann essen, ja, die wir brauchen für unseren Konsum, ist auch krass. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man dort genau hinschaut und ja, sich diese Fragen stellt, wie wollen wir in Zukunft mit Tieren umgehen, die wir halten. Ganz, ganz wichtig. Mir ist es aufgefallen, habe ich ja vorhin erzählt, als ich in Uganda war, dass das, was ich mache, nicht unbedingt gut ist. Ich gehe einfach dort mit einer kleinen Gruppe von Menschen in das Gebiet, in diesen Urwald rein, zu diesen Gorillas. Und ich habe dann auch gemerkt, so am Anfang waren die dort, wie gesagt, der Silberrücken, der Vater mit seinen Kids. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wir stören den. Der ist dann weg. Und dann wir sind dann dem hinterher wieder. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch nicht gut, was wir da machen. Und wir fördern dann natürlich damit auch den Tourismus. Und wenn noch mehr Tourismus kommt, dann noch mehr Leute dort im Regenwald. Das ist so ein Paradoxon. Auf jeden Fall habe ich da in mir diesen Konflikt auch wahrnehmen können, dass es nicht optimal ist.
Wobei Gorilla-Tracking, kann man sagen, eine recht relativ gut umgesetzte Variante ist. Also dadurch, dass es ja sehr teuer ist, bleibt es nach wie vor exklusiv. Ich habe in meinem Master Gorilla-Tracking und die Vor- und Nachteile analysiert.
Ah was, dann spreche ich ja hier mit der Richtigen.
Und ich war auch selbst auf dem Tracking. Ich glaube,
das größte Problem. Wo warst du?
In Uganda auch.
Uganda.
In Bindi National Park.
War ich auch dort.
Und habe mir das auch vor Ort angeguckt. Wie ist das, wie wird das in unserer Gruppe gemacht? Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass Menschen lernen, wann es genug ist. Also es kann halt auch einfach Mensch-Tier-Begegnungen gehen, die relativ entspannt sind, dadurch, dass die Tiere ja habituiert sind. Aber wie du halt sagst, was, wenn sie weggehen, dass man sie halt auch einfach ziehen lässt. Gleichzeitig ist natürlich der Druck der Anbieter relativ hoch. Wenn man 600-700 Euro pro Ticket verlangt, sind natürlich relativ viele Menschen schnell enttäuscht, wenn du das Tier 3 Sekunden gesehen hast. Und was halt nicht weiter passieren darf, ist, dass weitere Truppen habituiert werden. Aber die Einnahmen, die das gerade generiert, sind schon extrem wichtig. Und ich glaube, das, was man einfach als Tourist oder so machen sollte, ist den Führern auch den Druck nehmen. Das haben wir zum Beispiel dann auch nochmal gemacht, als die Truppe weg ist und wir die wirklich in der meilenweiten Distanz gesehen haben, haben wir halt einfach gesagt, es reicht uns, es ist okay. Also ich glaube, die Leute, die einführen, stehen gefühlt auch unter Druck, weil es natürlich auch super krass die Touristen gibt, die halt näher wollen und mehr wollen. Und wenn da Regularien umgesetzt werden, keine weiteren Gruppen habituiert werden und die Verteilung sich noch ein bisschen mehr verbessert, also vor allem die Regeln eingehalten, die Touristen auch besser aufgeklärt, dass es keine Garantie gibt, dass Abstände eingehalten und wann man Truppen folgt oder nicht, dann ist es ein ökotouristischeres Angebot. Also wenn wir das mit Orang-Utan-Tracking in Asien vergleichen, kein Vergleich. Also Orang-Utan-Tracking ist dagegen wirklich eine Vollkatastrophe, weil es gibt gar keine Regularien, keine Regeln, keine staatlichen Begrenzungen. Wir bewegen uns also in Uganda mit Ökotourismus in eine bessere Richtung. Verbessert werden kann es immer, aber wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ist es eine bessere Option auf jeden Fall schon geworden. Und da aber auch für alle, die halt sind, auch immer auf das Bauchgefühl vertrauen, wenn ihr irgendwie in tiertouristischen Angeboten seid und euch immer noch mal fragen, wenn ich jetzt kurz innehalte, Augen schließe, Augen aufmache, atme, wie fühle ich mich gerade in der Situation, wie fühlt sich das Tier vielleicht gerade? Und Abstand wahren ist eigentlich immer ein ganz, ganz guter Aspekt. Ja. Deswegen muss ich kein schlechtes Gewissen oder so haben oder es ganz so kritisch sehen. Es ist eine mittlerweile bessere Alternative. Es gibt immer Kriterien, die sich verbessern. Und das Wichtigste ist in Uganda eigentlich, dass keine weiteren Truppen habituiert werden. Also wir haben mittlerweile, als ich meine Studie geschrieben habe, hatten wir irgendwie 11 habituierte Truppen. Und es sollten keine weiteren Truppen habituiert werden. Das ist eigentlich das Wichtigste, sodass keine weiteren wildlebenden Tiere an den Menschen gewöhnt werden, sondern dass wir auch viele entwöhnte Arten haben. Denn je mehr Tiere wir halt habituieren, das kann auch langfristig zu Problemen führen. Also es ist immer, egal in welchem tiertouristischen Angebot, ein zweischneidiges Schwert. Man kann eine gute Balance finden und muss da aber einfach immer noch mal. Also das Wichtigste ist einfach immer, dass die Tiere an oberster Stelle bleiben und das ist jetzt so ein bisschen die Schneide, an der Uganda steht. Wofür entscheiden sie sich? Schieben sie jetzt einen Riegel vor, sagen, es bleibt, wie es ist, halten die Regeln auch so streng, wie sie sind oder vielleicht sogar noch strenger oder fängt es an, den Massentourismus abzutrifften? Das ist eine spannende Entwicklung, die wir jetzt beobachten werden.
Ja, genau, das meinte ich, oder, mit dem Massentourismus. Ich dachte einfach, okay, wenn es jetzt jeder macht, ja, dann geht es dann wieder nicht mehr auf. Aber wenn man es reguliert, wie du gerade gesagt hast, klar, dann sehe ich auch wieder, dass es geht, wenn man diese Regeln dann auch einhält. Meine Frau und ich, wir haben dann auch gesagt, hey, also ist jetzt gut, ja, wir haben es gesehen, wir können jetzt auch wieder gehen. Und dann die anderen in der Gruppe haben auch gesagt, ja, ist okay, gehen wir. Weil zwischenzeitlich einmal kam der Gorilla so ein bisschen auf uns zu und hat dann auf seine Brust geklopft und auf den Boden so, wumm, hat gezeigt, hey, also bis hierher, da ist die Grenze und ihr stresst mich. Und dann haben wir auch gesagt, hey, also jetzt lass uns gehen, ja. Wir haben genug gesehen. Reicht dir dann auch. Ja, war spannend.
Sehr cool.
Was würdest du sagen, ich weiß ja, dass du dich eben auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, persönlichen Entwicklung, Heilung. Ist das in dein Leben gekommen, erst in Südafrika, dass du dich angefangen hast, mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit deiner persönlichen Entwicklung, oder war das schon vorher der Fall, oder hat das eine das andere befruchtet? Also, dass du dich schon vorher damit beschäftigt hast, aber dann in Südafrika das nochmal mehr zum Ausdruck gekommen ist?
Das ist tatsächlich ganz spannend. Also ich war schon immer ein sehr intuitiver Mensch, auch in so Phasen, in denen es mir vielleicht nicht gut ging. Also ich hatte viel mit mir zu kämpfen in meiner Jugend und Kindheit, weil ich sehr begeistert und sehr laut war, also in der Schule viel angeeckt bin und lernen musste, in Anführungszeichen, mich anzupassen. Aber es gab immer irgendwie einen relativ träumenden Anteil in mir, der mich ja dann auch nach Südafrika gebracht hat. In Südafrika ging es mir auf einmal gut, aber ich konnte überhaupt nicht bestimmen, warum. Ich wusste irgendwie einfach, es geht mir besser hier, besser als an anderen Orten. Aber warum, konnte ich damals nicht so wirklich benennen. Ich habe einfach nur gemerkt, ich fühle mich hier leichter, ich fühle mich hier freier, ich kann hier sein, wie ich bin. Mir ist egal, wie ich aussehe. ich bin viel empathischer und ruhiger mit mir, aber genau benennen, woher das kam und warum das so war, das konnte ich gar nicht. Das Spannende ist, das kam in meinem Lernstudium. Also ich habe Lernen auf Philosophie und Englisch studiert. Und ich hatte in meinem Philosophiestudium einen ganz tollen Dozenten, der sehr moderne Seminare gehalten hat. Und eins hieß die sieben Todsünden. Und jetzt fragt man sich so erst, okay, was hat das damit zu tun? Aber die sieben Todsünden, das habe ich auch erst gemerkt, als ich drin saß, war ein Selbstwertseminar. Welche Charaktereigenschaften sorgen dafür, dass wir uns im Leben wertlos fühlen? Und das ging auf diese sieben Todsünden halt ein. Also die Charaktereigenschaften, wenn wir besonders neidisch sind oder wenn wir anderen nichts gönnen können oder wenn wir unseren Wert von Materialismus abhängig machen. Das war ein sehr persönliches Seminar dann irgendwie auch, weil ich so gemerkt habe, boah, wenn ich mich so frage, wie fühle ich mich, dass ich mich echt teilweise so wertlos fühle oder dass ich meinen Wert immer von meinen Leistungen abhängig mache oder davon, wie ich vielleicht aussehe oder davon, wie viel oder wenig man gegessen hat oder wie viel und wenig man Sport gemacht hat und dass meine Zufriedenheit immer so von externen Faktoren abhängig war. Und so bin ich tatsächlich auf die Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe dann gemerkt, ach krass, das, was ich in Südafrika mache, dass ich mich nicht verstelle, dass ich meinen Wert nicht von Leistung abhängig mache, dass ich präsent bin, dass ich weniger am Handy bin, dass ich bewusster atme, also dass ich mir auch manchmal die Zeit nehme, ich einfach in die Natur gesetzt habe und Bäume und Tiere beobachtet habe. Das war der Moment, wo ich das, was für mich da vor Ort so natürlich war und warum es mir so gut ging, als ich angefangen habe, das zu benennen. Das heißt, ich war in Südafrika und habe die Erfahrung gemacht, es kann mir besser gehen, wusste aber irgendwie nicht, warum und vor allen Dingen nicht, wie ich es hier integriere und lebe. Und dieses Seminar, die sieben Todsünden, war der Anstoß damals, mich wirklich damit zu befassen, was gibt's denn? Und so bin ich auf die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und es war ein Jahr, bevor Barney ausgebildet wurde. Und in dem Jahr hat sich dann viel in meinem Puzzle so zusammengesetzt. Krass, darum ging es mir in dem Moment so gut. Das passiert, wenn ich zurück nach Hause gehe. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich das, was ich vor Ort lebe, hier leben? Und das war für mich vor allen Dingen, wie kann ich authentischer leben? Also wie kann ich ich sein? Weil wenn ich das verglichen habe, war ich in Südafrika ein anderer Mensch als hier in Deutschland, hier in Europa vor Ort, war ich sehr begeisterungsfähig und laut und habe viel mit Leuten geredet und viele Dinge auch gezeigt und konnte mich gleichzeitig sehr zurückziehen und war sehr präsent. Und hier war ich irgendwie jemand, der sich viel versteckt hat, der sich viel angepasst hat, der auch viel Ängste einfach hatte. Und auf einmal in Südafrika war ich wieder so furchtlos. Und das hat die Brücke dann geschlagen, dieses Bewusste dann auch auseinandersetzen damit. Und das war über Bücher, das war über Weiterbildungen, das war über mein Philosophiestudium. Dann, ich habe dann nur noch Seminare beim einen Dozenten gewählt. Alles, was der angeboten hat, habe ich einfach nur noch blickt, weil ich dachte, Mensch, das ist so ein intelligenter Mann. Von dem muss ich mehr lernen. Da muss ich alles besuchen, was der anbietet. Und ja, so kam das.
Okay, spannend. Glaubst du, dass der Kontakt mit den Affen auch nochmal in dir was bewegt hat? Weil meine Erfahrung ist die, dass wenn wir mit Tieren sind, sei es jetzt, wenn wir einen Hund haben als Haustier oder eben wenn wir in Afrika sind oder sonst irgendwo mit vielen Tieren in Kontakt kommen, die Tiere, die nehmen dich ja genauso, wie du bist. Wir müssen uns ja nicht verstellen bei den Tieren, also auch sonst nicht, natürlich, klar, aber wir merken, wir erkennen, dass wir so sein können, wie wir sind und so genommen werden, wie wir sind, weil die Tiere uns einfach ohne diese Bewertungen anschauen.
Ja, total. Und ich finde, bei Primaten, bei Affen ist es ganz krass. Also es sucht sich nie der Mensch den Affen aus. Man denkt ja manchmal, man geht vielleicht dahin und findet einen Lieblingsaffe. Aber der Affe findet einen Lieblingsmenschen. Und zwar irgendwie immer den Menschen, der charakterlich zu ihm passt. Das heißt, als ich das erste Mal dahin kam, Barney war wirklich so ein kleiner, abgemagerter Trauerkloß, Baby-Pavian, der niemandem wirklich vertraut hat, der viele Ängste hatte. Und das, wenn ich zurückblicke, war das viel von
dein
mir
Spiegel.
War.
Was dein Spiegel?
In Barney.
Ja, krass.
Und heute ist es so, dass vor allen Dingen sehr aufgedrehte Weibchen zu mir kommen und ich irgendwo kopfüber vom Baum hänge. Und das sind teilweise leider auch die frechen Weibchen, die andere dann manchmal nerven, weil sie sich das nehmen, was sie wollen. Aber wir sehr lebensfreudige Tiere. Und Marc, mein Mann, der ist ja so ein bisschen introvertierter, der hat dann manchmal so ruhige, verkuschelte Männchen, die irgendwo unterm Baum mit ihm auf dem Boden sitzen und ich hänge irgendwo in 4 Meter Höhe mit irgendwelchen anderen Affen und erkunde die Bäume. Und das war es halt einfach, durch die Affen zu lernen, jeder ist so gut, wie er ist und ich bin richtig so, wie ich bin, und diese Erfahrung zu machen, weil in einer Pavian-Gruppe ist es so wichtig, dass wir Extrovertierte und Introvertierte haben, dass wir Tiere haben, die nach vorne gehen, also am vorne laufen, und Tiere, die am Ende gehen, und Tiere, die in der Mitte sind, dass es fürsorglichere Tiere gibt und Tiere, die vielleicht ein bisschen eher auf eigene Faust erkunden, weil jedes Tier hat so eine Stärke und so eine Rolle. Und die Tiere, die oben im Baum sitzen, die sehen als erstes die Greifvögel. Die Tiere, die unten am Boden sind, die sehen als erstes die Schlange vielleicht oder den Löwen, der sich anpirscht. Und mit diesen Tieren habe ich für mich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich bin gut so, wie ich bin. Und ich kann mich auch zeigen, wie ich bin. Und ich muss mich auch zeigen, wie ich bin. Denn in den Truppen muss man natürlich auch seinen Rang manchmal ausfechten. Und das bedeutet auch, alles fallen zu lassen, von dem du denkst, was richtig oder falsch ist, und einfach im Moment und auch einfach deinen eigenen Instinkten zu vertrauen. Und das hat mir sehr viel Selbstvertrauen wiedergegeben und mir auch gezeigt, ich bin gut so, wie ich bin, und ich bin richtig und ich darf so sein. Und das war eben auch dieses Gefühl, was ich immer in Afrika hatte. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich kann so sein, wie ich will. Ich kann kopfüber von Bäumen hängen. Aber in Deutschland, wenn ich, wie es in der Schweiz ist, aber wenn ich in Deutschland hüpfend und singend aus der U-Bahn raushüpfe, ja, dann gucken mich alle Leute an, als hätte ich, wäre ich irgendwie auf irgendwas. Aber wenn Leute motzen aus der U-Bahn kommen, dann ist so, ja, das ist ja ganz normal.
Unglaublich. Ja, ja.
Deswegen, heute ist es gut für mich, heute lächle ich manchmal an und dann, manche Menschen lächeln zurück, manche stellen einfach nur den Kopf so nach dem Mund, was hat die eigentlich so gute Laune? Aber ich darf ich sein, und das war eine sehr schöne Erkenntnis durch die Tiere. Und auch was ich erst im Laufe der Zeit gelernt habe zu sehen. Also ich habe mich sehr durch die Tiere entwickelt, was das Bewusstsein angeht, was das Hinsehen angeht und was auch das Verstehen angeht. Am Anfang war es einfach nur dieses Gefühl, hier geht es mir besser. Und mit der Zeit habe ich dann gelernt zu sehen und zu verstehen, warum.
Fantastisch, wie du das so beschreibst. Das löst gerade so Bilder in meinem Geist, in meinem Kopf auf. Und das macht total viel Sinn. Der Affe oben, er sieht der Löwe, der sich anpirscht, unten die Affen, die Schlangen.
Ja.
Und jeder hat seinen Platz, jeder ist so, wie er ist und ist letztendlich Teil des Ganzen. Und darum funktioniert ja auch. Genau aus diesem Grund funktioniert ja. Wenn wir aber versuchen, wie andere Menschen zu sein, und stelle vor, alle würden das versuchen, dann verlieren wir letztendlich alle, weil wir unsere Vielfalt, unsere Einzigartigkeit verlieren, die zum großen Ganzen beiträgt, ja.
Ja, und das kann ja keine Art alleine überleben. Also wenn wir uns die Natur angucken, keine Art kann alleine überleben. Und ich glaube, wir sind gerade irgendwie in der Gesellschaft so, dass wir alle so, sag ich mal, stereotypisch Löwen sein wollen. Alle wollen groß, stark und erfolgreich sein. Das ist irgendwie gerade das, was an Anführungszeichen erstrebenswert ist. Und Menschen, die vielleicht introvertierter sind oder Menschen, die bodenständigere Ziele haben oder Erfolg für sich anders definieren, die fühlen sich halt oft minderwertig. Aber ich sage immer, es ist so die Vielseitigkeit, die wichtig ist, weil Monokulturen sind super ungesund. Die halten sich 2-3 Jahre und dann sind die unfruchtbar. Fruchtbarkeit, Wachstum entsteht in den Truppen, in den Regionen, wo viele Arten, viele Stärken aufeinandertreffen. Und ich glaube, das haben wir gesellschaftlich einfach verlernt zu sehen, dass Andersartigkeit eine ganz, ganz große Stärke ist, super wichtig ist. Weil irgendwie sind wir ja bei Andersartigkeit immer so, oh Gott, die sind anders, das kann nicht richtig sein, ich muss sie überzeugen, dass sie so werden wie ich. Und ich kann mich davon nicht frei machen. Also in meiner Beziehung, Marc ist ja ganz anders, war ich am Anfang auch manchmal so, dass ich so dachte, hey Marc, sei doch mal so ein bisschen und mach doch mal hier. Und man tendiert ja sogar dazu, das selbst zu machen, selbst wenn man bewusst ist. Und mich da auch zu lernen, zurückzunehmen, gerade weil ich charakterlich dominanter bin, würde ich mal behaupten. Also ich kann mehr Raum einnehmen als Marc, muss ich da oder möchte ich darauf aufpassen, ihn gar nicht zu überrennen. Und das war auch beziehungstechnisch so wichtig zu sehen, jeder hat seinen Platz, jeder ist gut, so wie er ist. Egal ob Familie, Beziehung, Partnerschaft, gesellschaftlich, in diese Akzeptanz zu kommen und in Andersartigkeit die Stärke zu sehen.
Du hast Erfolg angesprochen, Michi. Ja. Was bedeutet Erfolg für dich? Was ist deine Definition davon?
Meine Definition von Erfolg ist eigentlich ein authentisches Leben leben, also mein eigenes. Wenn ich das mache, das ist für mich erfolgreich. Und das bedeutet für mich, mich in allen Lebensbereichen zu fragen, was sind in Anführungszeichen meine Wachstumsbedingungen? Wie geht es mir gut? Das heißt, was möchte ich essen? Wie möchte ich essen? Was möchte ich trinken? Wie viel möchte ich trinken? Wie möchte ich mich bewegen? Wie möchte ich Beziehungen führen? Wie möchte ich aber auch beruflich sein? Und Erfolg ist für mich ein sehr ganzheitliches Konzept, basierend auf einem authentischen Leben. Und ich sage immer so ein bisschen, ich bin ein Stachelschwein. Wenn ich so ein Tier habe, bin ich ein Stachelschwein. Denn die sind anders, die sind ein bisschen verrückt, die gehen auch manchmal ihren eigenen Weg. Aber Stachelschweine sind unfassbar starke Tiere. Möchte ich anführen, wenn ein Löwe ein Stachelschwein angreift, gewinnt in der Regel das Stachelschwein.
Ja, habe ich auch schon, da habe ich schon Fights gesehen auf YouTube. Da gibt's, kann man auf YouTube schauen. Das ist ganz schwierig für einen Löwe, so ein Stachelschwein einzunehmen. Klar.
Die sind auch gewitzt und clever.
Ja, klar, weil er kommt ja gar nicht richtig durch mit den Stacheln, gell?
Und die krasses wackeln auch Tier mit dem Schwanz, damit der Löwe denkt, der Schwanz wäre der Kopf, und dann greifen die den Schwanz an und bekommen die Stacheln, und die Stacheln lösen Entzündungen aus.
Ja.
Also da für alle, die manchmal denken, sie wären nicht gut genug, du musst deine Stärken kennen.
Ja, da gibt es sogar, glaube ich, ein Video auf YouTube, irgendwo habe ich das mal gesehen, wo verschiedene Hyänen auch versuchen, Stachelschwein anzugreifen, und die haben es nicht geschafft. Am Ende sind alle weg mit ganz vielen Stacheln im Gesicht und überall. Das kann ich mir vorstellen, sehr schmerzhaft ist das. Ja. In deinem neuen Buch, das hast du ja mit deinem Partner, mit Marc, geschrieben, Unter Affen, unsere Reise als freiwillige Helfer in Südafrika. Um was handelt das Buch? Geht es da auch um eure Liebesgeschichte, die freiwillige Arbeit, gehe ich jetzt mal davon aus? Was ist der Kern des Buches?
Ja, der Kern des Buches ist, glaube ich, eine Mischung aus Reise und, ich würde mal sagen, Liebesgeschichte mit dem Thema von Tier- und Artenschutz in Südafrika. Und das Buch ist auch sehr humorvoll geschrieben. Also es ist nur was für Leute, die gerne lachen. Für die Leute, die nicht gerne lachen, holt euch bitte ein anderes Buch. Denn wir beschreiben unsere Flitterwochen. Ich habe ja gerade schon gesagt, am Anfang war unsere Andersartigkeit ein bisschen ein Problem manchmal für uns. Also ich bin super ungeduldig und ich renne immer vor. Und es passiert mir noch heute im Alltag, dass ich laufe und dann drehe ich mich um und ich habe Marc verloren, weil ich so schnell gehe. Und Marc hingegen triggert man mich dann natürlich manchmal, weil ich so denke, jetzt mach doch mal hinne. Und Marc triggert es aber manchmal, dass ich irgendwie nicht warte. Und unsere Flitterwochen, wir haben ja super spontan nach 10 Monaten geheiratet. Also, und davon waren wir 5 Monate getrennt. Ich war ja allein in Südafrika, da war ich in Australien. Und irgendwie haben wir gesagt, ach komm, irgendwie mögen wir uns, wir heiraten jetzt.
Blitzhochzeit. Wo war euer Flitterwochen in Südafrika?
Genau, und ja, dann habe ich aber gesagt, so Marc, ich hole mir keinen Urlaub für Flitterwochen. Wenn du Flitterwochen willst, dann machen wir freiwillige Arbeit in Südafrika. Und er war aber voll fein damit, weil er das Ganze auch mal kennenlernen wollte. Und er war auch der erste Mensch, den ich mitnehmen wollte. Also ich wollte nie Menschen mitnehmen damals, weil ich immer Angst hatte, dass die mir diesen Ort kaputt machen, diesen Ort, an dem es mir so gut geht. Und bei Marc habe ich aber gedacht, nee, mit ihm würde ich das mal gerne erleben. Und diese Flitterwochen zeigen eigentlich vom Erzählstrang her, ich erzähle die Geschichte und Marc kommentiert jedes Kapitel. Zum einen, wie unterschiedlich Dinge wahrgenommen werden können aus zwei Perspektiven, aber auch, wie diese beiden Charaktere, die am Anfang wirklich sehr unterschiedlich sind, über die Tiere, über die Zeit miteinander, auch mal offline, ohne Strom, ohne Handy, ohne alles, zueinander finden. Und das ist oft gar nicht viel Bedarf, aber wir uns einfach nicht die Zeit und die Aufmerksamkeit nehmen, genau hinzusehen. Deswegen werden viele Dinge erzählt. Das ist klar, die Flitterwochen, der Tierschutz, wie ist unser Alltag vor Ort, aber was macht das vor allen Dingen mit uns und was hat das auch mit uns als Paar gemacht? Und es gibt von sehr humorvolle bis emotionale Geschichten alles. Und so eine witzige Geschichte vielleicht vorweg zu erzählen, also es gab schon so den Moment an der Anreise, da wollte ich Marc wieder in den Flieger schicken und heimfliegen. Da dachte ich, nee, ich suche mir einen neuen Mann. Warum ist Steve Irwin gestorben? Naja, ich habe ihn dann noch mit ins Projekt geholt. Es war so Tag 1. Ich hatte Marc 100-mal erklärt, wie geht es mit den Affen? Und wir sind dann ins Affengehege. Und ich sagte noch zu Marc, verhalte dich so natürlich wie möglich. Also einfach ganz normal, ganz natürlich durch das Gehege gehen, das ist das Allerbeste, dann setzt du dich wohin, einfach atmen, sein, und wenn es sein soll, dann kommen die Tiere zu dir. Ich bin also vorher reingegangen. Er konnte mich also auch beobachten. Man muss jetzt sagen, ich bin vielleicht schon ein bisschen excited da reingegangen, habe natürlich mehr mit den Tieren interagiert, weil ich die ja auf alle aufgezogen hatte. Und nach 20 Minuten kommt Marc ins Gehege, macht die Tür so auf. Ich merke schon, der ist total nervös und unsicher und unruhig, macht die Tür so zu, geht auf Zehenspitzen. Ich habe meinen Mann noch nie auf Zehenspitzen gehen sehen. Holt so die Hände vor seinen Körper wie so ein Frettchen, die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen, als wäre total verspannt. Und geht so in Zeitlupe durch das Gehege. Und ich so, Marc, was machst du da? Und er so, ich will die Affen nicht erschrecken. Und ich so, du erschreckst die Affen. Welche Tiere schleichen denn bitte durch die Wildnis? Und er so, Raubtiere? Und ich so, ja, Raubtiere schleichen durch die Wildnis. Und alle Affen hatten am Anfang Angst vor ihm, weil er sich natürlich total dämlich verhalten hat. Und ich dachte mir nur so, oh Mann, also das wird nie klappen. Nach einer Woche war es dann aber besser. Und ich glaube, so geht es uns allen in der Beziehung. Es gibt immer wieder Herausforderungen, egal ob Kinder, egal ob Hausbau, egal ob die nächste Reiseplanung. Es gibt immer diese Momente, wo wir vielleicht manchmal mit dem Partner verzweifeln. Und ich hoffe einfach, dass die Geschichte Menschen zeigt, dass es gar nicht so ein bisschen um den Alltag geht, sondern ob die gemeinsamen Werte einverbinden und das, wofür man im Leben steht und losgehen will. Und am Ende haben wir gut zusammengefunden und die Affen mochten Marc auch.
Die Affen hatten Angst vor ihm. Das ist wie bei Hunden, wenn kleine Kinder Angst haben, dann verunsichert das zum Beispiel bei mir unseren Hund auch, Jackie. Der ist auch ganz unsicher und das ist auch gefährlich, weil dann kann es sein, dass er, wenn jetzt so ein ängstliches Kind da ist und das irgendwie bei ihm da durchläuft, dass er dann auch vielleicht schnappt. Ja, weil er denkt dann so, warum, was hat die vor? Was, da ist etwas komisch. Da ist etwas im Busch. Das ist ja bei den Affen auch so in dem Fall klar. Ne? Weil, macht jetzt
es
auch
strahlt
Sinn,
es aus.
Weil, genau, es strahlt es aus. Und ja, wer verhält sich denn so? Also schleichend, ja, Raubtiere, ja klar. Macht dann Sinn.
Aber auch auf eine andere Art und Weise. Also auch, die Affen machen Rangeskämpfe, Primaten leben in einer festen Rangordnung. Und wenn du unsicher im Umgang mit, also was du halt niemals haben darfst in der Arbeit mit Tieren, ist Angst. Denn die Tiere merken das. Und sobald du unsicher bist, wirst du auch von Primaten unterworfen. Das klingt jetzt so asozial, aber es ist tatsächlich so. Also natürlich war Marc dann verunsichert, hat die Affen verunsichert, aber er hat es auch ausgestrahlt. Und dann gab es ein Weibchen, ein freches, erwachsenes Weibchen, was Marc die ganze Zeit dominiert hat. Das hat den immer gebissen. Also Abigail hieß sie, das war Marcs Erzfeindin Nummer 1 in der Woche. Und habe ich gesagt, naja, du strahlst es auch aus. Du strahlst diese Unsicherheit ihr gegenüber aus. Und sie dominiert dich, weil sie dich nicht respektiert, weil sie halt einfach weiß, ich stehe im Rang über dir. Und das war für Marc dann auch voll Persönlichkeitsentwicklung schlechthin, sich anzukommen und über sich selbst hinauszuwachsen und back to the roots, also auch zu den Instinkten, weil wenn man Paviane dominieren will, muss man denen in den Schwanz beißen. Das ist nichts, was wir im Büro machen, das ist nichts, was man hoffentlich jemals zuvor gemacht hat, aber dieser, auch in diesen Instinkt rein zurückzugehen und wirklich einmalig und instinktiv zu werden, ist für ganz, ganz viele Menschen in der Arbeit mit Tieren eine Herausforderung, weil es ist gut, dass wir sehr diplomatisch sind unter Menschen, aber in der Tierwelt ist es so wichtig, zu dir selbst zurückzufinden, bei dir zu sein, auf dich selbst zu vertrauen und selbstbewusst. Und ja, das war eine ganz, ganz große Herausforderung für ihn damals wirklich, sich das auch zu erlauben, auch die eigenen Grenzen zu sprengen und das, was man gesellschaftlich darf oder nicht darf, hinter sich zu lassen und Teil der Truppe zu werden. Weil in der Arbeit mit den Tieren geht es ja nicht darum, dass die Tiere menschlicher werden, sondern dass wir tierischer werden. Und das ist, ich sage immer, das ist High-End-Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man mit der Pavian-Truppe zurechtkommt, dann weiß man, man ist erstmal ganz gut bei sich angekommen.
Also eine weitere Methode für Selbstentdeckung, Persönlichkeitsentwicklung, geh einfach nach Afrika in ein Affengehege. Dann lernst du ganz viel über dich. Da kommen die Affen.
Schau mal, wie die Affen reagieren.
Genau, da kommen die Affen zu dir, die wahrscheinlich zu dir passen. Dann hast du einen Spiegel. Und wenn du dich unsicher und ängstlich verhältst, dann kann es sein, dass du dementsprechend auch angegriffen wirst. Also, next level.
Ja. Aber es ist ja auch gesellschaftlich so, ne? Wenn wir es mit uns machen lassen, werden wir verbal vielleicht angegriffen oder unsere Grenzen nicht respektiert, nur weil ein Angriff nicht offensichtlich wie mit den Tieren. Das heißt es ja nicht, dass es nicht passiert. Und man lernt da wirklich Grenzen setzen. Wer bin ich? Wer bin ich nicht? Selbstbewusstsein ausstrahlen. Und ja, ich bin Lerner jedes Mal. Also ich bin da auch noch nicht am Ende. Jedes Mal, wenn ich von diesen Reisen zurückkomme, denke ich mir, Gott sei Dank. Also, weißt du, meine Tiere sind, also meine Paviane sind so ein bisschen meine Mönche. Während manche ins Kloster fahren und von den Mönchen lerne ich so den Pavian und denke mir, ich brauche noch mal Input, Leute, Jungs, Mädels, was passiert, was gibt's? Und man lernt aber auch viel über seine eigene Entwicklung, weil mittlerweile ist es auch für Marc so, ganz am Anfang hatte er nur die ganz ruhigen, ganz rangniederen Männchen auch bei sich. Und mittlerweile ist er aber vom Verhalten so, und das triggert mich jetzt, damit muss ich jetzt lernen, zurechtzukommen auf der letzten Reise, ist er so von der Ausstrahlung und vom Umgang mit den Tieren augengestiegen, dass, das ist ja eigentlich ganz gut, meine erwachsenen Weibchen, die eigentlich sonst mit mir immer unterwegs waren, Marc jetzt als potenziellen Paarungspartner sehen.
Okay.
Und Marc die ganze Zeit umgarnen und lausen und den Hintern hinhalten, das machen Pavian-Weibchen. Ich bin jetzt nicht eifersüchtig auf die Pavian-Weibchen, aber normalerweise war das so meine Gang, das waren meine Mädels. Und auf einmal verknallen die sich da alle in Marc und sind nur noch bei dem unterwegs. Und auf dem letzten Bushwalk konnte ich mich nicht mal mehr in die Nähe von meinem Mann setzen, weil er die ganze Zeit von den Pavian-Weibchen belagert war. Und ich dachte mir nur so, okay, der ist jetzt wirklich sehr selbstbewusst geworden im Umgang mit den Pavian.
Das ist der Test, der Persönlichkeitsentwicklungstest. Hast du Fortschritte gemacht? Dann geh nach Afrika ins Gehege zu den Affen. Ich würde gerne nochmal über eure Vision und euer Projekt sprechen. Da haben wir am Anfang kurz darüber gesprochen, über die Auffangstation. Da seid ihr jetzt gerade dran, Land zu erwerben und dann das dort aufzubauen. Ist ein riesiges Projekt, stelle ich mir jetzt vor. Das heißt, muss man darauf bauen, muss man ja auch, also wie kommt man da an diese Tiere auch heran? Braucht ihr Bewilligungen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kaufe ein Land, gut, ich habe die Bewilligungen, dann baue ich dort. Jetzt, wie komme ich an diese Tiere?
Wenn du die Genehmigung hast, wirst du im Prinzip gelistet bei den Behörden. Das heißt, du bist dann einfach wie eine Wildtierauffangstation in Deutschland auch gelistet behördlich und die rufen dich dann an, aber tatsächlich auch einfach die Einheimischen. Also wenn du mal da bist, dann ist null Problem, an Tiere zu kommen.
Mehr als genug.
Die Leute kommen irgendwann mit ihren Meerschweinchen um die Ecke und man muss eher lernen, ja und nein zu sagen, was nehme ich, was nehmen wir nicht. Die größte Hürde ist tatsächlich erstmal einen Kontakt zu finden, also der dir antwortet, eine Behörde, die wirklich mal wohlgesonnen ist und die sich dem Thema annimmt, weil die können dich natürlich auch einfach direkt bei der ersten E-Mail ablehnen.
Oder das abzocken halt, gell? Abzocken.
Oder das. Mhm. Das heißt, du brauchst erstmal eine Behörde, die überhaupt eine eigene Notwendigkeit erkannt hat, sonst kommst du gar nicht weiter. Dann sind die behördlichen Genehmigungen wirklich, also wir haben das unterschätzt, kann ich auch genauso sagen, wir haben das einfach unterschätzt, wie groß der behördliche Aufwand ist, sowohl was das Grundstück als auch die Genehmigungsprozesse angeht. Das heißt, erste große Hürde Genehmigung, zweite große Hürde Grundstück, was passt, und dritte große Hürde ist natürlich finanziell, wo wir halt immer wieder Spenden sammeln oder auch mit Stiftungen zusammenarbeiten. Aber wenn man mal da ist, dadurch, dass man ja vorher durch diese ganzen Prozesse musste und gegangen ist, hat man ja Kontakt zu den Behörden. Man muss auch sagen, die sind froh, zumindest die, wo wir jetzt sind, wenn wir dann da sind und anfangen können. Wir haben auch ein Tierkrankenhaus, was schon mit uns zusammenarbeitet, weil wir denen ja auch Arbeit abnehmen. Also gerade ist ja so, dass wenn eine Privatperson irgendwo ein angefahrenes Tier oder so sieht, die ja trotzdem die Behörde anruft, die dann den Tierarzt in Gang setzt. Und die Hoffnung der Behörde ist auch einfach, dass wir ihnen da Arbeit abnehmen können, dass wir vielleicht aktiv werden und wir angerufen werden oder die uns anrufen können und wir die Tiere dann holen, fahren und schauen. Tierklinik, Rehabilitierung oder auch Zweifel Einschläferung. Es gibt auch einfach Tiere, die sind dermaßen verletzt, dass man die einfach nur einschläfern kann, tatsächlich mit einem Tierarzt. Und da ist die Hoffnung, dass wir ihnen dann halt auch in der Region, also George, West Cup, Arbeit abnehmen können. Aber um die Tiere, die kommen, da mache ich mir am wenigsten Gedanken. Also die Leute, die Tierkrankenhäuser, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns einfach nur gefragt, wann fangt ihr endlich an? Mhm. Weil wir auch einen ganz wunderbaren Tierarzt aktuell vor Ort haben, der das so sehr seinerseits unterstützt, weil er ist halt gerade der Primärtierarzt für die Einschläferungen Und gerade ist es halt einfach in der Region so, dass selbst gesunde Jungtiere, dadurch, dass es keine Auffangstation gibt, eingeschläfert werden. Also wenn die Behörde gerade Affenbabys beschlagnahmt, selbst wenn die noch gesund sind oder rehabilitiert werden können, wird das eingeschläfert, weil es kein Auffangprojekt gibt.
Wow, das heißt, das ist krass. Ja.
Die Tiere wird nicht unser Problem werden.
Sehe ich. Ich gehe davon aus, ihr müsst ja dann auch starke Bedingungen erfüllen, wie ihr die Tiere haltet. Braucht ihr da viel Land auch dafür?
Ja, also Land wird groß. Wir fangen mit ca. 10 bis 15 Hektar an. Für all die, die nicht wissen, wie viel das ist, das sind so 20 bis 30 Fußballfelder, ein bisschen mehr sogar. Also von der Größe, das ist das Minimum, womit wir starten können. Wir möchten uns natürlich die Jahre über hinweg immer, immer, immer weiter ausweiten. Und das Wichtigste ist also alleine der Antrag bei der Tionatenschutzbehörde, den ich geschrieben hatte, hatte über 50 Seiten, weil da halt Fragen zur, und das ist gut, also ich finde es, ich bin überrascht, dass es so in Südafrika ist und das ist auch erst in den letzten 4, 5 Jahren so geworden, aber es ist eigentlich gut, damit wirklich Leute, die Wissen haben, da, damit losgehen. Weil früher war es halt einfach so, dass man das relativ einfach selbst machen konnte. Dann hattest du ganz viele Leute, die halt in ihrem Garten Tiere rehabilitiert haben. Aber langfristig hatten wir dann in wirklich professionellen Auffangstationen teilweise super verstörte Tiere. Also Leute haben irgendwo ein Affenbaby gefunden, haben das viel zu lange bei sich behalten, haben das total vermenschlicht oder die Bedürfnisse oder falsch gefüttert. Und wir hatten halt wirklich kranke mental, aber auch biologisch kranke Tiere. Deswegen ist es super, dass die Bedingungen so schwer sind. Und in diesen Anträgen muss man wirklich alles ausfüllen. Also wie füttert man, wie supplementiert man, wie baut man das Gehege, welche Enrichment, also Bereicherungsmaßnahmen fördert man auf, wie plant man die Ausbildung, wo plant man die. Und das muss man halt für jede Art, die man haben möchte, auflisten. Und wir möchten halt in unserem Auffangprojekt die Arten haben, die halt vor Ort gerade eingeschläfert werden, weil niemand fährt tatsächlich nach Südafrika, um auf einer Safari Paviane, Stachelschweine, Mangusten und Erdmännchen zu sehen. Nein, einfach Löwen, Giraffen, Elefanten, Co., die beliebt sind und die auch von Reservaten aufgenommen werden, wenn es Probleme gibt. Aber ein Pavian, Stachelschweine, Mangusten, Erdmännchen, kleine Antilopenarten, das sind halt gerade die Tiere, die eingeschläfert werden. Und genau da möchten wir ansetzen, weil ich habe ein Herz für die Underdogs. Weiß nicht, ich habe so ein richtiges Herz für den Underdog und deswegen freue ich mich da drauf. Wir wurden auch schon für Pinguine angefragt. Das wird, wenn maximal, in sehr, sehr weiter Zukunft sein, weil dafür brauchten wir nochmal deutlich mehr Platz und dann brauchen wir auch ein viel teureres Grundstück, oder? Weil, wie bitte?
Wasser, also irgendwo im Wasser,
oder? Aber genau, Pinguin, brauchen wir direkt ein Grundstück nahe Wasser, um Schwimmstunden machen zu können mit dem Pinguin. Aber eigentlich ganz cool. Es gibt auch super tolle Literatur zur Rehabilitierung von Pinguinen, auch zur Fütterung, zur Supplementierung, also alles auch machbar, langfristig, wenn wir genug Raum und Kapazitäten haben. Aber primär fangen wir erstmal mit den Säugetieren an und wenn es dann gut geht oder wenn wir auch wachsen, hoffen wir, dass wir Reptilien und auch Vogelarten dazu holen können, weil Marc ist mittlerweile ausgebildeter Schlangenfänger. Schlangen sind ja auch so eine Tierart, die viele Menschen einfach fehleinschätzen und die sehr unter ihrem schlechten Image leiden und Vögel auch. Also im Westkap ist eine unfassbar vogelreiche Region und deswegen hoffen wir, dass wir schnell wachsen und dann schnell mehr Tieren helfen können.
Okay, langweilig wird es euch nicht.
Nee.
Vom Zeithorizont her, was glaubt ihr, wann habt ihr die ersten Tiere?
Ich hoffe Ende 25, Anfang 26. Also in 1,5 bis 2 Jahren. Wenn das jetzt mit dem Grundstück, was gerade ist, klappt, dann wird es den Sommer über in die Finanzierung gehen. Also dann sprechen wir wieder mit Stiftungen, starten gegebenenfalls eine Spendenkampagne. Müssen wir gucken, wie wir es für den Finanzplan oder wie wir das mit dem Verein dann marketingtechnisch aufbauen, dass wir so im September, Oktober, November anfangen könnten zu bauen, in die Richtung gehen. Und dann braucht der Bau ein gutes Jahr und Anfang 26 wäre dann ganz gut. Also es ist ein langfristiges Projekt. Man muss da wirklich sehr, sehr geduldig sein. Das lerne ich. Und gleichzeitig denke ich mir immer, ach, dann ist es fertig, wenn ich 8 oder 29 bin. Und dann kann ich werde ja 90, vielleicht auch 101, kann ich ja so viele Jahre noch Tiere retten. Da habe ich noch viel Zeit.
Ja, also die Vision ist klar, sehe ich. Sinnhaftigkeit ist auch mit drin. Und wenn die beiden schon mal da sind, dann gibt dir das auch den Durchhaltewillen und die Kraft, die Dinge umzusetzen, die Hindernisse zu umgehen. Ne? Das ist schön, schön, ganz schön zu sehen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall oder euch viel Erfolg dabei.
Danke.
Und wenn es dann steht und ich mal in Kapstadt bin, komme ich vorbei.
Ja, Kapstadt ist noch 4 Stunden. Es kommt auf die Autofahrt an. George ist der bessere Flughafen da.
Okay, George ist, also ich fahre auch easy 4 Stunden durch Südafrika fahren. Es gibt Schlechteres als 4 Stunden durch Südafrika zu fahren.
Das stimmt. du bist herzlich willkommen und dann gucken wir Stachelschweine. Erdmännchen finden auch ganz viele ganz toll, auch total unterschätzte, spannende Art. Und ich bin mal dann ganz gespannt, welcher Pavian zu dir kommt.
Da bin ich auch drauf gespannt. freu mich drauf. Ja, cool, Michi. Vielen herzlichen Dank. Dein neues Buch, Unter Affen, unsere Reise als Freiwilligenhelfer in Südafrika, werde ich unten in die Shownotes packen. Gibt es sonst noch etwas, was du mit uns teilen möchtest? Wo kann man dich finden?
Ich denke, das Wichtigste ist vielleicht für die Zuhörenden, wir haben ja gerade vom Projekt gesprochen, dass die Bucheinnahmen gespendet werden. Also jedes Buch, was gekauft wird, trägt zu diesem Projekt bei. Wir spenden 100% der Einnahmen für das Buch. Deswegen ist das mir so ganz wichtig zu sagen. Und ansonsten findet man mich über die Webseite michischreiber.de oder auf Instagram Michis Wife Life. Da spamme ich euch ein bisschen mit süßen Tiervideos zu. Falls du Tiere im Alltag brauchst, folgst du mir einfach.
Okay, nice. Alles Gute dir und deinem liebsten Marc. Und bis bald.
Dankeschön, mach's gut.
Bye bye, tschüss Michi. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du diese Episode oder den Podcast im Allgemeinen mit deinen Liebsten teilst. Ja, vielleicht kennst du ja jemanden, der sich genauso wie du für Wachstum, Entwicklung, neue Perspektiven und ein Leben, was man wirklich liebt, interessieren könnte. Wenn das so ist, teil uns gerne, gib uns ein positives Feedback auf Spotify, iTunes, von dort aus, wo du gerade zuhörst. Damit kannst du uns auch unterstützen und vergiss nicht, uns zu abonnieren, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass du da warst. Bis dann, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.